Soweit es von euch geschehen, allen einen herzlichen Gruß des Wiedersehens. Man hat mich gebeten, doch einmal etwas zu sagen über den Ausgang der Menschheitsgeschichte des einzelnen Menschen. Ich bin dem nachgekommen und habe gedacht, da nehme ich mal das Wort. Was sagt die Bibel über alle Menschen? Wir können ja alle eine Meinung haben. Aber ob die richtig ist oder falsch ist, das weiß keiner. Aber wenn wir die Bibel fragen, dann haben wir die richtige Antwort. Mir ist es so wichtig geworden, liebe Geschwister. Das Wort Gottes kam aus der Lichtwelt Gottes zu uns. Kam hinein in die Welt der Finsternis. Ich war Finsternis. Jeder, der nicht in Christo ist, wie wir es eben gehört haben, ist in der Finsternis. Wie will einer, der in der Finsternis ist, das verstehen, was aus der Lichtwelt kommt? Kann man nicht verstehen. Wir müssen in das Licht kommen. Und im Psalm steht das schöne Wort, in deinem Licht, da sehen wir das Licht. Und das brauchen wir alle. Und das möchte der Herr uns schenken. Einmal kam mir zum Herrn jemand und fragte, ja Herr, sind es wenige oder sind es viele, die in der jetzigen Zeit errettet werden? Welche Antwort hat der Herr gegeben? Seht zu, dass ihr selig werdet, dass ihr durch die enge Pforte geht. Das war eine Antwort des Herrn. Der Herr hat ja die prophetische Gabe gehabt, hat sicherlich gesehen, hier ist eine Frage, die mir vielleicht ja aus einem gewissen Vorwitz gekommen ist. Auf ernste Fragen hat der Herr immer eine richtige Antwort. Aber das war auch eine richtige Antwort. Wenn dir das wirklich interessiert, dann gehe den Weg und du wirst es haben. Also wir schauen ein wenig in die Bibel hinein. Ich habe mir, wie ich schon sagte, vorgenommen, man kann ja von vielen Gesichtspunkten herangehen an dieses Thema, einmal zu hören, was sagt die Bibel über alle Menschen. Auffallend ist es, dass fast Paulus dieses Wort alle Menschen fast allein gebraucht. In seinen Briefen kommt es 15 Mal vor. Einmal bezeugt es noch in der Apostelgeschichte. Und dann haben wir es noch zweimal bei Lukas. Und das ist ja, spricht wieder für sich. Lukas war ja ein Schüler von Paulus. Er gebraucht auch zweimal das Wort alle Menschen. Also insgesamt haben wir es 18 Mal. Wir wollen versuchen, die wichtigsten Stellen jetzt einmal in Kürze durchzugehen. Was sagt die Bibel über alle Menschen? Die ersten Worte, die ich bringe, ist mir die heilsgeschichtliche Schau. Aber dann gibt uns die Bibel auch eine persönliche Schau. Wie stehst du und ich persönlich in diesem Thema zu allen Menschen? Also zunächst einmal heilsgeschichtlich. Ich fange an mit Römer Kapitel 5, Vers 12. Da heißt es, denn oder darum, gleich wie durch einen Menschen die Sünde in die Welt gekommen und durch die Sünde der Tod, und also der Tod zu allen Menschen durchgedrungen ist, weil sie alle gesündigt haben. Das ist eine ganz schmerzliche Botschaft. Und wir erleben sie Tag für Tag. Und wenn es uns persönlich betrifft, in unserem engeren Raum, wir sind oft erschüttert. Den Tod hätten wir uns gern anders vorgestellt. Es ist wahr, was die Bibel sagt. Der letzte Feind, der weggetan wird, das ist der Tod. Das Gefasele von Freund Hein und so weiter wollen wir vergessen. Wir wollen die biblische Sprache uns aneignen. Es ist ein Feind. Und dem Herrn sei Dank, er wird hinweggetan. Das ist schon die erste herrliche Botschaft, die wir aus dem Worte Gottes haben dürfen. Durch einen Menschen. Wir kennen alle den Anfang der Bibel von Adam und Eva. Wir wissen, wie das alles sich ereignet hat. Durch einen Menschen kam die Sünde in diese Welt. Für Sünde ist hier das Wort gebraucht, Hamartia. Es gibt zwei Worte. andere kommt gleich. Hamartia, das ist die Zielverfehlung. Gott hat dem Menschen ein Ziel gegeben und er sündigt. Das heißt, er verfehlt das Ziel, das Gott ihm gesetzt hat. Und durch diese Zielverfehlung, durch diese Sünde, kam der Tod. Gott hat es klar und deutlich gesagt. Aber leider hat der Mensch auf die Stimme des Feindes gehört. Ganz schmeichelhaft. Sollte Gott gesagt haben. Er hat nicht gesagt, Gott hat gesagt, Gott hat nicht gesagt, sondern sollte Gott gesagt haben. Zweifel. Und nun ist der Tod zu allen Menschen durchgedrungen. Und da braucht man gar keine philosophischen Betrachtungen anstellen. Das ist eine Wirklichkeit, die wir alle Tag für Tag erleben. Der Tod kam zu allen Menschen. Es ist schön, wenn man da die ganze Schrift ein wenig vor Augen hat. Ich will nicht viel nennen, einige Stellen. Zum Beispiel 1. Chroniker, Kapitel 1. Die ersten 10 Namen, die da genannt werden, da wird die ganze Geschichte Gottes und der Menschen genannt. Die ersten 3 Namen auf der göttlichen Linie, die heißen Adam, Seth, Enos. Kennen Sie alle, die 3 Namen? Sie heißen Adam, der Mensch, Seth, gesetzt für seinen Bruder, und dann kommt der Enos, Schwachheit, Sterblichkeit, Hinfälligkeit. Die 3 Namen zusammengenommen heißen wie? Es ist dem Menschen gesetzt, einmal zu sterben. So steht es im Hebräerbrief. So erleben wir es. Wenn da die Bibel aufhören würde, das wäre unendlich schmerzlich für uns. Die Frage überhaupt, warum leben wir? Aber es geht weiter. Da kommt als erstes der Kenan. Kenan heißt gezeugt. Ja, wozu gezeugt? Da heißt der nächste Mahalaleel. Das heißt, zur Herrlichkeit Gottes. So geht es in wunderbaren weiteren Begriffen weiter, bis zum letzten. Das ist dann der Noah. Trost, Ruhe. Auf diesem weiteren Wege, gezeugt zur Herrlichkeit Gottes, da geht es hinein in die Ruhe Gottes. Das ist der Weg, den der Herr für den Menschen gesetzt hat. Vielleicht noch 2 schöne Worte aus dem Psalm dazu. Psalm 91 ist der einzige Psalm, den wir von Mose haben, dem Manne Gottes, Psalm 90. Ein Gebet von Mose, dem Manne Gottes. Da sagt er bei mir in Vers 3, du, Gott, lässt es zum Staube zurückkehren den Menschen, nicht die Menschen, sondern den Menschen, den einen. Und fährt fort und sprichst, kehre zurück, ihr Menschenkinder. Gott gab den einen in den Tod, seinen eigenen geliebten Sohn, den Menschen. Wozu? Damit Gott sagen kann, kommet wieder, ihr Menschenkinder. Ein anderes Wort noch im Psalm, glaube ich, 126, ja, im Wallfahrtspsalm. Da ist es ganz wunderbar, vor allen Dingen der letzte Vers. Hier spürt man, wie die Bibel symbolisch von unserem Herrn spricht. Er geht hin unter Weinen und trägt den Samen zur Aussaat. Und er kommt heim mit Jubel und trägt seine Gaben. Das erste, er geht hin unter Weinen. Kennen wir Gethsemane? Kennen wir das Weinen des Herrn? Kennen wir diese schwere Stunde? Hier steht's. Das zweite, und trägt den Samen zur Aussaat. Golgatha. Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt, bleibt es allein. Wenn es aber stirbt, bringt es viel Frucht. Und das kommt nun als drittes. Er kommt heim mit Jubel, Auferstehung und gleichzeitig Wiederkunft und trägt seine Garben. Das spüren wir. Gott gab den einen hinein in den Tod, damit Leben für alle wird. So viel oder wenig für Vers 12. Vers 12 fing er also an, darum braucht jetzt eine Ergänzung. Und wenn wir die Verse weiterhin gehen, damit in Vers 18. Wir haben in den Versen 12 bis 21 7 Gegenüberstellungen. Adam und Christus. Das ist ganz wunderbar, die einmal gründlich durchzugehen. Bruder Schacke, der mir gerade einfällt, vielleicht einigen bekannt, durch seine Bücher oder persönlich. Er war bei der Versammlung, wo man das nicht glauben durfte. Er kam zu dem Glauben und hat das auch frei bekannt. Und er sagte mir, wenn jetzt jemand mit mir über diese Errettung aller Menschen reden will, dann sage ich ihm zuerst, lies einmal Römer 5, den zweiten Teil. Lies diese ganzen Gegenüberstellungen und dann wollen wir reden. Wenn du dann noch reden willst, wirst du ein ernstes Interesse daran haben. Und das ist die Grundlage für ein Gespräch. Also Vers 18 ist dann die Antwort zu Vers 12. Darum, Vers 18 fängt an, also nun, wie es durch eine Übertretung gegen alle Menschen zur Verdammnis gereichte, haben wir in Vers 12 gehabt. Also nun. Also auch durch eine Gerechtigkeit gegen alle Menschen zur Rechtfertigung des Lebens. Allein so ein Vers wäre in seiner Betrachtung wert eine ganze Stunde. Eine Übertretung reichte aus zum Ablehnungsurteil Gottes über alle Menschen. Aber er gab seinen Sohn. Und wir hören diese herrliche Botschaft. Durch den einen. Durch die eine Gerechtigkeit kam es gegen alle Menschen zur Rechtfertigung des Lebens. Die eine Sünde reichte aus für alle Menschen. Sie gingen in den Tod. Die eine Gerechtigkeit des einen reicht auch aus. Und wir denken daran, als der Herr seinen Lauf begonnen hat, als er getauft wurde von Johannes im Jordan und der Johannes ihm wehrte, ich müsste von dir getauft werden, aber du nicht von mir, der hat der Herr gesagt, lass es. Alle Gerechtigkeit muss erfüllt werden. Er hat alle Gerechtigkeit erfüllt, der Sohn Gottes. Und weil er alle Gerechtigkeit erfüllt hat, kann die Bibel sagen, durch diese eine Rechtstat kam es gegen alle Menschen zur Rechtfertigung des Lebens. Liebe Geschwister, wenn wir im Glauben stehen dürfen und diese wunderbare Gnade in Jesu erkannt und erlebt haben, dann haben wir die Rechtfertigung des Lebens. Rechtfertigung des Lebens heißt, alle Sünde vergeben, ja noch mehr. Gott sieht uns so an, als hätten wir nie gesündigt. Das ist eine Botschaft, über die müsste man immer und immer wieder neu nachdenken und vor allen Dingen danken, dass Gott einen solchen Weg für uns alle gefunden hat. Für alle jetzt, für alle Menschen, Rechtfertigung des Lebens. Wer mal ernst über solch einen Vers nachdenkt, der muss zum Staunen kommen. Dass diese eine Tat des einen, alle Gerechtigkeit zu erfüllen, eine solche Auswirkung hat für alle Menschen, die je gelebt haben und die noch je leben werden. Eine Tat des Gerechten reicht aus für alle. Und wir sollen uns gut merken, für die Rechtfertigung des Lebens. Es gibt für alle eine Lebensgerechtigkeit, nicht aus uns heraus, aber immer wieder aus ihm, dem Sohne Gottes. Ich will zu einem weiteren Versen gehen. Ein drittes Wort in 1. Timotheus, Kapitel 2, die Verse 4 bis 6. Da heißt es, von unserem Heiland oder von unserem Rettergott, welcher will, dass alle Menschen errettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Denn Gott ist einer und einer Mittler zwischen Gott und den Menschen, der Mensch Christus Jesus, der sich selbst gab zum Lösegeld für alle, wovon das Zeugnis zu seiner Zeit, wörtlich zu seinen Zeiten, verkündigt werden sollte. Gott will, dass alle Menschen errettet werden. Wer je schon dieses Wort anderen gesagt hat, auch Kindern Gottes, der mag es schon erlebt haben, ja, Gott will, aber du vergisst, die Menschen wollen nicht. Ja, die Frage, wer hat dann Recht? Wir schauen wieder in die Bibel hinein und wir haben es glücklicherweise an mehreren Stellen, dieses wunderbare Zeugnis, dass Gott sagt, all meinen Willen mache ich zur Tat. Er wäre nicht Gott, wenn er nicht dieses Vermögen hätte, das, was er will, das tut er auch. Dass alle Menschen errettet werden, alle zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Und dann haben wir das schöne Wort. Es geschieht durch den Menschen Christus Jesus, der sich selbst gab zum Lösegeld für alle. Die alte Elberfelder sagt, wovon das Zeugnis zu seiner Zeit verkündigt werden sollte. In der Fußnote B, zu seinen Zeiten. Man hat mir gesagt, in der neuen revidierten Übersetzung bringt es gleich oben im Text, zu seinen Zeiten. Warum kommt man überall, wenn man dagegen ist, zu der Aussage, es muss jetzt geschehen. Heute ist der Tag des Heils. Das ist vollkommen richtig. Entscheide dich für Jesus. Heute ist der Tag. Aber für Gott ist das noch lange nicht zu Ende. Gott sagt, zu seinen Zeiten. Und für Zeiten gebraucht er das Wort für die Heilsgeschichte, nämlich Kairos, die Kairoi, die Heilzeiten. Also ein ganz klares Zeugnis, Gott hat nicht nur die jetzige Zeit, um seine Pläne zu erfüllen. Gott hat Zeiten. Und wenn wir in den Epheserbrief hineinsehen, Epheser 1, Vers 10 etwa, da spricht Gott von einem großen Geheimnis. Gott will einmal das ganze All zusammenfassen und emporhaupten hinein in den Christus. Ein unendlich großes, schönes, gewaltiges Wort, was Gott in sich selbst vorgenommen hat. Er brauchte keinen Ratgeber, weder dich noch mich. Es reicht ihm völlig aus. Und dann sagt er, für den Haushalt, für die Ökonomie, der Fülle der Zeiten, da will er das hinausführen. Da sind wir Menschen oft so ängstlich. Dass wir wieder sagen, wenn es jetzt nicht geschieht, kann es nimmer mehr geschehen. Und Gott sagt, ich habe Zeit. Ich habe Zeit. Er hat sogar eine Fülle von Zeiten, in denen er das hinausführen will. Es wäre schön, wenn wir es wie Paulus machen würden. Paulus sagt, indem ich allem glaube, gleich wie geschrieben steht. Das würde sofort eine Lösung bringen über die Frage der Zeit. Gott sagt, ich habe Zeiten, nicht nur die jetzige Zeit. Ich habe sogar einen ganzen Haushalt der Fülle der Zeiten. Trauen wir es unserem Gott zu, er wird es hinausführen. Ich gehe zu einem weiteren Wort, steht auch im 1. Timotheus Kapitel 4, Vers 10, ich lese Vers 9 schon dazu. Das Wort ist gewiss und aller Annahme wert, denn für dieses arbeiten wir und werden geschmäht. Oder man kann übersetzen, für dieses mühen wir uns ab und kämpfen, weil wir auf einen lebendigen Gott hoffen, der ein Retter aller Menschen ist, besonders der Gläubigen, dieses Gebiete und Lehre. Ich habe gern den Vers 9 dazu gelesen, weil er sagt, das Wort ist gewiss und aller Annahme wert. Ich schaue mich gerne in der Bibel um und habe gefunden, diese Aussage, das Wort ist gewiss, kommt 7-mal vor im Neuen Testament. Und 2-mal mit der Zufügung, das Wort ist gewiss und aller Annahme wert. Und 2-mal kommt es in der Offenbarung, das Wort ist gewiss und wahrhaftig. Nämlich dieses schöne Wort, siehe, ich mache alles neu. Das Wort ist gewiss und wahrhaftig. Warum betone ich es? Diesen Vers 9, das Wort ist gewiss und aller Annahme wert. Die gleiche Aussage haben wir im gleichen Brief, Kapitel 1, Vers 15. Das Wort ist gewiss und aller Annahme wert. Wie geht es weiter? Dass Christus Jesus in die Welt gekommen ist, Sünder zu erretten, von welchen ich der Erste bin. Gleiche Einleitung. Das Wort ist gewiss und aller Annahme wert. Jetzt können wir alle Kinder Gottes fragen. Jedes Kind Gottes sagt, jawohl, das Wort stimmt. Jesus kam, Sünder zu retten, Sünder selig zu machen. Das zweite Wort, was ich gelesen habe, beziehungsweise zuerst gelesen habe, das Wort ist gewiss und aller Annahme wert. Für dieses Arbeiten wir werden geschmäht, weil wir auf einen lebendigen Gott hoffen, der ein Retter aller Menschen ist, nicht sein möchte, sondern ist, besonders der Gläubigen. Also Gott unterscheidet hier in dem Vers über Gläubige und Ungläubige und sagt, ich bin ein Retter aller Menschen, besonders der Gläubigen. Es ist immer wieder wahr, liebe Geschwister, je mehr wir einfältig und glaubend auf das Wort Gottes eingehen, werden alle Fragen wunderbar gelöst. Wenn ich in einem Augenblick, aber wer ein Leben im Umgang mit der Bibel führt, der wird es immer wieder erleben und erfahren. Persönliche Fragen, heilsgeschichtliche Fragen. Gott hat auf alles eine Antwort. Noch eine letzte Stelle im Blick auf das heilsgeschichtliche Geschehen. Im Titusbrief, Kapitel 2, Vers 11, denn die Gnade Gottes ist erschienen, heilbringend oder Rettung bringend für alle Menschen, und unterweist uns, auf dass wir die Gottlosigkeit und die weltlichen Lüste verleugnen, besonnen und gerecht und gottselig leben in dem jetzigen Zeitlauf, indem wir erwarten die glückselige Hoffnung und Erscheinung der Herrlichkeit unseres großen Gottes und Heilandes Jesus Christus, eine ganze Fülle von schönen göttlichen Wahrheiten in diesem kleinen Abschnitt. Die Gnade Gottes ist erschienen in seinem Sohn, nicht im Gesetz und nicht da und dort, sondern in seinem Sohn. Und wie ist die Gnade erschienen? Heilbringend oder Rettung bringend? Durch Gnade seid ihr errettet. Und das auf dem Wege des Glaubens. Einen anderen Weg gibt es nicht für Heil und für Rettung. Allein die Gnade und den Glauben und die glaubende Annahme. Heilbringend für alle Menschen. Aber in diesem Vers ist mir noch so wichtig, das möchte ich unterstreichen, diese heilbringende Gnade hat ein Werk an uns allen. Da heißt es, diese heilbringende Gnade unterweist uns. Wir könnten auch sagen, diese heilbringende Gnade erzieht uns. Darf man so sagen? Auch Kinder Gottes müssen erzogen werden? Ich glaube ja. Sicher, mancher hat von Haus aus eine gute, edle Erziehung, sehr schön. Ach ja, es gibt doch manche Kinder Gottes. Ja, wie sind die zum Herrn gekommen? Wildlinge, sagte jemand, Wildlinge. Aber wie wunderbar, die Gnade Gottes hat an allen ein Werk. Werk der Gnade, die erzieht uns. Und dann wird Gott auch seine Heiligen einmal darstellen, der ganzen Welt, die dann gerichtet wird. Denn nur durch Gericht geht es um Heil. Und darum ist es so wunderbar, diese heilbringende Gnade erzieht uns in einer dreifachen Weise, im Blick auf die Vergangenheit, auf die Gegenwart, und die Zukunft. Auf die Vergangenheit, die Gnade unterweist uns, auf dass wir die Gottlosigkeit und die weltlichen Lüste verleugnen. Das ist echte Bekehrung, Geschwister. Wie hat es der Oberstleutnant Globelsdorf gesagt? Bekehrung heißt Halt, Kehrt, Marsch. War gut formuliert. Das Alte vergessen. Das Zweite, die Gegenwart. Besonnen, gerecht und gottselig zu leben in dem jetzigen Zeitlauf. Der jetzige Zeitlauf ist der böse Zeitlauf. Wenn du so leben willst, geht es nur durch die Gnade Gottes. Die Heilbringung erschienen ist, die uns unterweist, die uns erzieht. Besonnen, auch in dieser Frage, wenn du mit anderen im Gespräch bist, besonnen, nicht übereilig, besonnen, im ganzen Leben gerecht. Jeder leidet, wenn er nicht gerecht behandelt wird. Das kommt auch in den Kreisen der Kinder Gottes vor. Und wenn man nicht gerecht behandelt wird, dann hat man auch keinen Frieden. Besonnen und gerecht. Die Gnade erzieht uns. Und das Dritte, gottselig. Das ist ein so schönes Wort, Hauptwort. Die Gottseligkeit kommt 15 Mal im Neuen Testament vor. Paulus bringt sie nur in seinen letzten Briefen. Petrus bringt es auch nur in seinem zweiten Brief. Man hat den Eindruck, dass sie alle am Ende des Lebens gespürt haben. Gottseligkeit, das ist das, was wir brauchen. Ein gottseliges Leben. Und die Gottseligkeit hat die Verheißung für dieses Leben und für das zukünftige Leben. Wir merken, in welchen Reichtum wir hinein erzogen werden durch die Gnade Gottes. Indem wir erwarten, die glückselige Hoffnung und Erscheinung der Herrlichkeit unseres großen Gottes und Heilandes Jesus Christus. Durch die Gnade sind wir Menschen, die warten auf Jesus. Wir warten auf ihn, auf sein Kommen. Und wir beten, komme bald, Herr Jesu. Und wir lernen hier in diesem Vers, dass Jesus genannt wird, unser großer Gott und Retter Jesus Christus. So sollten wir unseren Herrn kennen. Großer Gott und Retter, der uns in jeder Lage zu retten vermag. Damit haben wir jetzt den Übergang schon zu dem zweiten Teil, den ich bringen will. Die Botschaft der Bibel für alle Menschen, für uns persönlich. Ich fange noch einmal bei dem 1. Timotheusbrief an, Kapitel 2. Hätte man gleich an Anfang stellen können, aber es gehört jetzt dahin, zu unserem persönlichen Auftrag, zu unserer persönlichen Haltung im Blick auf diese herrliche Botschaft allen Menschen gegenüber. 1. Timotheus Kapitel 2, Vers 1. Ich ermahne nun vor allen Dingen, dass Flehen, Gebete, Fürbitten, Danksagungen getan werden für alle Menschen, für Könige und für alle, die in Hoheit sind, auf dass wir ein ruhiges und stilles Leben durchführen mögen, in aller Gottseligkeit und allem würdigen Herz. Ich denke gerade an ein kleines Erlebnis, vor irgendeiner Konferenz. Irgendein Bruder hatte einige deutliche Worte gesagt für die Errettung aller Menschen. Kam eine Schwester dann zu mir, wollte sich unterhalten mit mir. Es fing aber so an: Sagen Sie, ich habe Verbindung mit allen führenden Christen in der ganzen Welt. Kein einziger von ihnen bringt diese Botschaft. Mir tut mir leid, ich habe keine Verbindung zu den ganzen führenden Christen. Ich weiß nicht, was die denken und sagen. Aber ich weiß, was die Bibel sagt. Ich habe eine Frage an Sie. Beten Sie für alle Menschen? Sehr erstaunt, die liebe Schwester. Beten Sie für alle Menschen? Das kann man doch nicht. Aber in der Bibel steht so. In der Bibel heißt es sogar, ich ermahne nun vor allen Dingen. Zuallererst, nicht das Einzige, was gesetzt werden. Zuallererst. Wir kennen vielleicht Worte der Bibel zuerst nicht. Kennt ihr alle auswendig. Trachtet zuerst nach dem Reiche Gottes. Hier heißt es zuallererst. Elberfeld übersetzt vor allen Dingen. Ich habe gefunden, es kommt zweimal vor, vor allen Dingen. Hier also zu dem Gebet, die lädt drauf ein. Das andere Wort steht in 1. Petrus Kapitel 4, Vers 8 oder 9. Vor allen Dingen habt eine herzliche Liebe untereinander. Das eine vor allen Dingen gilt für unseren Kreis als Geschwister. Der andere Kreis gilt unsere Haltung der ganzen Menschheit gegenüber. Das ist ein wunderbarer Auftrag, den wir haben. Wir wollen uns fragen, Geschwister, beachten wir das Wort vor allen Dingen. Und nun zählt Paulus gleich vier Gebete auf. Flehen, Gebet, Fürbitte, Danksagung. Er hätte noch mehr nennen können. Aber er gebraucht oft gern die Viererzahl, weil die Vier die ganze Allseitigkeit zeigt, in der wir stehen dürfen, im Blick zu allen Menschen. Und schauen wir weiter in die Bibel hinein, Apostelgeschichte 15, dort auf dem Apostelkonzil. Das ist so ganz wunderbar, das zu lesen, Kapitel 15, so die Verse 15 bis 18 etwa. Jakobus sagt es: Jetzt nimmt Gott ein Volk für seinen Namen, mehr nicht. Wenn das geschehen ist, dann wird er die zerfallene Hütte Davids wieder aufrichten. Und das kommt als drittes: Damit die übrigen der Menschen den Herrn suchen, über welche mein Name angerufen ist, Wir sollen den Namen des Herrn anrufen für allen Menschen, welches der Herr tut, was von jeher bekannt ist. Leider noch so unbekannt, obwohl es 2000 Jahre in der Bibel steht. Gott hat seinen Weg, jetzt die Gemeinde, dann Israel, dann alle Menschen. Und darum dieses Gebet für alle Menschen, Könige, für alle, die in Hoheit sind, und auch eine vierfache Zusage für uns, auf dass wir ein ruhiges und stilles Leben durchführen mögen, wieder kommt das Wort, in aller Gottseligkeit und allem würdigen Ernst. Das ist angenehm vor unserem Rettergott. Wir wollen dieses Wort aufnehmen. Ich denke gerade an eine Versammlung, liegt über 50 Jahre zurück. Karl Geier sprach über dieses Gebet mehrmals, auch da. Vor allen Dingen Gebet, Flehen, Fürbitte, Danksagung für alle Menschen. Stand ein alter Bruder auf, vielleicht haben einige von ihnen gekannt, Bruder Reinschmidt, große stattliche Erscheinung, sagte: Karl, ich habe dich verstanden. Bevor ich morgens aufgestanden bin und mir die Socken angezogen habe, habe ich dieses Gebet zu sprechen. Das war ja ganz praktisch. Wir dürfen es irgendwie anders übernehmen, aber das Gebet sollten wir übernehmen. Ich will noch ein weiteres Persönliches nennen, der Zeit wegen ganz kurz jetzt. Ein weiteres Wort steht in 1. Korinther 15, Vers 19. 1. Korinther 15 kennen wir alle, das große Kapitel über die Auferstehung. In den Versen 12 bis 19 geht Paulus ganz deutlich auf Worte ein, weil es immer wieder Leute gegeben hat bis in unsere Zeit hinein, die eine Auferstehung ablehnen. Vor einigen Jahren wurde ja ein Professor der Theologie bekannt, der dann gesagt hat, das Grab war nicht leer. Ja, der Professor hat es gewusst, hat sich getäuscht. Aber es gab Leute, ich sprach mit einem von einer Steinbacher Höhe, er sagte: Wissen Sie, mein Vater war Arzt. Und er hat gesagt: Junge, merkt da eins, wenn ein Mensch tot ist, da ist nichts mehr zu machen. Er hat es am liebsten ausgedehnt auf den Herrn Jesus. Hat aber nicht daran gedacht, dass in unserer Bibel aber heißt, Gott aber, gegen keine Frage. Nun geht Paulus hier darauf ein, er sagt siebenmal, wenn Christus nicht auferstanden ist. Man soll diesen Abschnitt lesen. Ganz messerscharf geht Paulus auf diese Frage ein. Ich greife nur den 19. Vers heraus, passt an unseren Text. Wenn wir allein in diesem Leben auf Christus Hoffnung haben, so sind wir die elendesten von allen Menschen. Wir dürfen Menschen der Hoffnung sein. Eine Hoffnung, die über das Grab hinausgeht. Diese herrliche Hoffnung, er ist auferstanden und er hat gesagt, gleich wie in dem Adam alle sterben, so werden in dem Christus alle lebendig gemacht werden. Wenn wir, ein bekanntes Wort, 2. Korinther 8, Verse 2 und 3, da werden wir ein Brief Christi Jesu genannt. Ein Brief Christi Jesu, der von allen Menschen gelesen werden kann. Wir können es nicht verbergen, dass wir Gläubige sind. Irgendwie wird es offenbar. Und dann werden wir von den Augen ganz anders angesehen. Wir haben in unserem Kreis einen Bruder und Freund, hat in einer großen Firma gearbeitet, ist jetzt Rentner. Er war mit anderen zusammen in der Werkzeugausgabe, Materialausgabe. Weil die Zeit günstig war, da haben einige seiner Kollegen mal da reingegriffen, und war da reingegriffen, aber zu meinem Bruder sagten sie: Alfred, du darfst das nicht. Er war ein Brief Christi. Die wussten, dein Kind Gottes
gibt es sowas nicht. Sie werden verachtet. Sie haben nicht daran teil, an finsteren Werken. Naja, fällt da noch ein Bruder ein, der war Metzgermeister. Er hat gerade Wurst gemacht. Und wie er so gerade den Kessel umrührt, schwapp, gehen eine Portion runter und fiel auf den Boden. Er hat den Boden vor Picobilla sauber gemacht. Er sagte, ich hätte es hier rein tun können, hätte keinen geschadet. Aber er dachte sich, du bist ein Brief Christi Jesu, gelesen von allen Menschen. Du darfst das nicht machen. Er hat den Klumpen genommen und hat eine Wurst gemacht für sich und für seine Familie. Ein Brief Christi Jesu. Wir gehen mal in den Römerbrief hinein. Da haben wir zwei Worte. Die stehen ganz dicht nebeneinander. Römer Kapitel 12, Verse 17 und 18. Vergeltet niemand Böses mit Bösen. Seid vorsorglich für das, was ehrbar ist vor allen Menschen. Und gleich Vers 18, ein zweites. Wenn möglich, so viel an euch ist, lebet mit allen Menschen in Frieden. Persönlicher Auftrag allen Menschen gegenüber. Vers 17. Seid bedacht. Ja, man kann sogar sagen, bedenkt ihr schon vorher, was ideal oder was edel ist vor allen Menschen. Ich glaube, das wird an Kindern Gottes besonders geschätzt, wenn einer eine edle Haltung in seinem Charakter hat, in seinem Wesen. Das wirkt mehr als tausend Worte. Das meint Paulus hier in diesem Vers. Bedacht seiend, dass wir so den anderen Menschen begegnen, allen Menschen, dass sie einen persönlichen Eindruck bekommen, hier ist einer, der anders ist. Man könnte vielleicht noch denken an Matthäus 7, Vers 12. Man nennt es ja die goldenen Lebensregeln, die der Herr Jesus da aufgestellt hat. Wie heißt es? Tut allen Menschen das, was sie euch tun sollen. Nicht, war jetzt meine Worte. Volksmund heißt es, was du nicht willst, dass man dir tut, das fügt auch keinem anderen zu. Herr Jesus sagt es so, alles was ihr wollt, dass euch die Menschen tun, also tut auch ihr ihnen. Und hört gut zu, das ist das ganze Gesetz und die Propheten. So einfach macht es der Herr Jesus den Kindern Gottes. Diese einzige Regel, Matthäus 7, Vers 12, erfüllt das ganze Gesetz, erfüllt alle Propheten. Und dem schließt sich dann der Vers 18 an. Und der ist so schön, Geschwister, den muss man sich richtig genau ansehen. Wenn möglich, so viel an euch ist, habt mit allen Menschen Frieden. Wenn möglich. Nicht immer ist es möglich. Ein anderes kommt hinzu. So viel an euch ist. Von uns sollte immer eine Friedensbereitschaft ausgehen. Allen Menschen gegenüber. Ja, ich lese noch die zwei letzten und dann ist unsere Stunde um. Titus Kapitel 3, Vers 2. Wir merken, Paulus hat uns persönlich einiges zu sagen. Titus 3, Vers 2. Er schreibt eine ganze Liste, erinnere sie, wie sie sich verhalten sollen. Dann nennt er noch, nicht streitsüchtig zu sein, sondern gelinde, alle Sanftmut erweisend gegen alle Menschen. Ja, wir kommen mit unterschiedlichen Menschen zusammen. Die Charaktere sind unterschiedlich. Manche sind Choleriker, manche ist anders. Wir werden es erleben und erfahren und haben es erlebt. Unser Auftrag, alle Sanftmut erweisend gegen alle Menschen. Und noch ein letztes Wort aus dem Philipperbrief, Kapitel 4, Vers 5. Denke so schön an das vierte Kapitel. Daher, meine geliebten und ersehnten Brüder, meine Freude und Krone, steht fest im Herrn, Geliebte. Und dann schreibt der Vers 4, freut euch in dem Herrn alle Zeit. Und wiederum will ich sagen, freut euch, lasst eure Gelindigkeit kund werden allen Menschen, der Herr ist nahe. Lasst eure Gelindigkeit kund werden. Ja, was heißt Gelindigkeit? Elberfeld hat eine Fußnote. Nachgiebigkeit, Milde. Ich habe gelesen, wenn man es ganz wörtlich nimmt, heißt es auf abgebildet. Ja, was soll auf abgebildet sein in uns? Doch der Herr in uns, nicht? Deswegen geben es manche weiter, das Vorbildliche, das Geziehende, den Lebenswandel. Halten wir einmal fest, Gelindigkeit. Lasst eure Milde, eure Gelindigkeit kund werden allen Menschen. Warum? Begründung, der Herr ist nahe. Der gerechte Richter für uns und die anderen. Wir haben einen verhältnismäßig schnellen Gang gemacht durch die Bibel, durch viele Bibelstellen, was die Bibel sagt über alle Menschen. Einmal den heilsgeschichtlichen Aspekt. Gott will. Und was er will, das tut er auch. Da dürfen wir froh und gewiss sein. Aber auch, und das ist immer echt für die Bibel. Die Bibel gibt uns herrliche und wunderbare Verheißungen und schenkt uns gleich so und so viele Ermahnungen. Auch hier bei diesem Thema, lasst nun eure Milde, eure Gelindigkeit kund werden allen Menschen. Ich habe eben den Eindruck, noch ein letztes Wort zu sagen, jetzt nicht alle Menschen, sondern ein Wort, das in diesen Zusammenhang hineinpasst. Es steht im 1. Timotheusbrief, Kapitel 6, Vers 13. Ein Wort, das fast nie so übersetzt wird. Es steht 1. Timotheus 6, Vers 13, Elberfeld sagt, ich gebiete dir vor Gott, der alles am Leben erhält. Wörtlich heißt es, ich gebiete dir vor Gott, der das All ins Leben zeugt. Gott zeugt das All ins Leben. Vielleicht das tiefste und herrlichste Wort. Ich habe das vor ein, zwei Jahren in Berlin in einer größeren Versammlung gesagt. Ich weiß gar nicht warum, weshalb, deswegen. Ich kriegte dann einen Brief von einer Schwester und geschrieben mir, das Wort hätte sie so bewegt, 1. Timotheus 6, Vers 13. Und auch das Wort, dass es so fast nie übersetzt wird. Und dann habe ich gestaunt. Diese Schwester schrieb mir, sie hat daheim gleich ihre ganzen Bibeln zusammengetragen. Hört nur gut zu. 17 Bibeln hat sie. 17 verschiedene Übersetzungen. Sie ist alle 17 Übersetzungen durchgegangen, ob es irgendwo so dasteht. Und dann schrieb sie mir, bei der letzten Übersetzung, da bin ich fündig geworden, da war es genauso übersetzt. Gott, der das All ins Leben zeugt. Also man muss 17 Bibelübersetzungen haben, um eine richtige Übersetzung zu finden. Damit möchte ich schließen.